Dadurch kriege ich meine Meinung nochmal anders zurückgespiegelt und reflektiere das nochmal. Das musste ich auch erst lernen, das ist hart. Das macht keinen Spaß.
Ich lerne nichts, wenn ich den ganzen Tag durch Reels scrolle. Ich lerne nichts, weil es auch einfach viel zu schnell ist und viel zu viel alles. Und wenn wir wieder lesen und wieder Empathie lernen, dann, weil das alle wieder lesen, ist jetzt vielleicht ein bisschen diffus, das können Sie ja selber entscheiden. Was man vielleicht noch konkreter sagen könnte, ist, dass wir vielleicht auch uns nochmal überlegen, wofür stehen wir, unser Wertekonzept. Wir können sehr stolz sein auf unser Land und das dürfen wir auch. Und das ist nicht rechts und das ist nicht verboten.
Das ist der Punkt bei Moral. Das ist diese Schwierigkeit. Das ist dasselbe Produkt gewesen. Es ist bloß, plötzlich hat es einen ganz anderen Dienst erfüllt. Das eine war, ah, der böse Käse auf der Pizza, da wollte sich die Industrie was sparen. Und jetzt plötzlich, ah, oh, schau her. Die Kuh wird nicht mehr gemolken. Und wahrscheinlich haben beide recht. Aber es hat sich nichts an der Situation geändert.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Welcome back. Herzlich willkommen zurück. Heute die 25. Folge. Einfach mal machen. Wir feiern Jubiläum. Und wir feiern das mit Kulturgenies. Wirklich zwei hochkarätige Gäste, der eine sagt über sich selbst, der hätte eine große Klappe und die andere hat einen feinen Bogen. Herzlich willkommen, Dorothea Schupelius und Alexander Herrmann.
Hallo, schön da zu sein.
Hallo. Alexander Herrmann ist Spitzenkoch. Er ist Gastronom, TV-Moderator und Autor, hat Restaurants mit Michelin-Sternen ausgezeichnet und zwar zwei. Er ist zu sehen in The Taste, in Kitchen Impossible, Topfgeldjäger, Küchenschlacht und Lanz kocht. Er hat Kochbücher veröffentlicht, unter anderem eins mit Markus Söder oder über Markus Söder. Ja. Söderist heißt das. Ja. Er zählt zu den Star-Köchen in Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Alexander Herrmann.
Vielen Dank.
Und Dorothea Schupelius. Die hat auch einen wahnsinnigen Lebenslauf. Sie ist ausgebildete Journalistin, ist Hauptstadtkorrespondentin hier in Berlin für Welt TV und ist gleichzeitig auch Moderatorin. Sie hat Alben auch rausgebracht, da sie Geige spielt. Sie ist Geigerin. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Geige und Violine?
Geige und Violine ist das Gleiche, nur versuchen Leute, die besonders professionell klingen wollen, immer Violine zu sagen, denken, sie klingen dann sehr professionell, aber wir Musiker sagen Geige und sind da eigentlich ganz froh mit Geigerin. Gut, passt.
Danke also, für die Aufklärung.
Kein Problem,
auch an alle.
Immer wieder gerne.
Dann bleiben wir nämlich bei Geigerin, genau. Hat Alben rausgebracht, bei Jugend musiziert, gewonnen, tritt auf in der Elbphilharmonie in Hamburg, in London, in Berlin. Wirklich Wahnsinn. Deshalb direkt meine Frage, warum Journalistin, warum nicht Geld verdienen als Geigerin?
Man kann auch als Journalist Geld verdienen, das mag man gar nicht glauben, aber das ist möglich. Das hat interessanterweise ziemlich viel miteinander zu tun. Ja. Also die Musikwelt und der Journalismus, die sind sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ich habe mich dazu entschieden, das zu kombinieren, weil ich es einfach unglaublich wichtig finde, mitzuformen, Demokratie und Gesellschaft mitzuformen. Das kann man auf der einen Seite mit Kultur tun, das kann man aber auf der anderen Seite eben durch Debatten und durchs Berichten tun. Wo wären wir in unserer Gesellschaft, wenn wir nicht miteinander reden und wenn wir nicht berichten und den ganzen Tag hinterfragen, was Politiker sagen oder tun? Und eines Tages habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich in diese Politik- und Journalismuswelt hineinschreiten möchte, vielleicht auch ein bisschen als Botschafterin aus der Kulturwelt, denn die Kultur, die wird ziemlich häufig übersehen. Ohne Kultur gäbe es aber keine funktionierende Demokratie, deswegen sollte man sie vielleicht etwas mehr beachten.
Welche Szene ist denn polarisierter, die Kulturszene oder die politische Szene?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Kulturszene,
Dankeschön.
Bitteschön. Die Kulturszene, sie wird immer politischer. Das ist ein Thema, mit dem ich mich auch viel befasse, weil ich das für falsch halte. Aber das ist aber auch gerade gar nicht der Punkt. Sie wird immer politischer und dadurch ist sie auch sehr polarisiert und auch gespalten. Aber ich würde sagen, die politische Szene ist gerade in den heutigen Zeiten eine derartig polarisierte und gespaltene, dass ich hier den Punkt auf jeden Fall auf die politische Seite stellen würde.
Was sagt der Star-Koch, der die Bayreuther Festspiele die Wagner-Spiele in Anführungsstrichen, ja, betreut, weil er dort auch Gäste bewirtet.
Ja, also bei uns im Hotel. Also ich bin mit den Wagner-Festspielen aufgewachsen, das muss ich ganz klar sagen. Wir sind unlängst von Bayreuth weg mit Würzburg und dementsprechend habe ich früher immer, ich habe Koffer getragen für die anreisenden Gäste und so weiter. Und dementsprechend kenne ich wirklich, ich sage mal so, seit wahrscheinlich über 40 Jahren ein bisschen diese Künstlerszene ein wenig. Und das war ganz interessant für mich immer zu beobachten, wie unfassbar unterschiedlich das sind. Also manche sind unfassbar sozial eingestellt, also damals schon, und andere auch ganz klar konservativ. Und da spielt sich auch intern, so wie ich die Künstlerszenen kenne, oft auch so Reibereien ab. Mittlerweile ist es so, dass ich den Eindruck habe, aus diesem sozialen Verständnis wird man immer, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf, radikaler nach links. Also die Fronten gehen immer weiter auseinander so ein bisschen, aber das ist eine oberflächliche Betrachtung. Ich bin ja jetzt kein Insider, aber ich kann es ganz gut verstehen oder nachempfinden, was Sie da gerade gesagt haben zum Thema eben, wie die Künstlerszenerie so bisschen ist. Und ja, ich habe da so einen Einblick, aber mehr auch nicht.
Woran liegt das? Wer kann das von Ihnen? Woran?
Was genau?
Dass die Kulturszene so
gespalten, also, ist.
Gespalten ist.
Na, Kultur.
Und mehr Richtung links. Abbiegt, ja, wie Herr Herrmann.
Ich würde das gar nicht bei jedem Thema so unterschreiben. Mhm. Ich denke, dass die Kultur in der heutigen Zeit, einfach dadurch, dass auch durch so Plattformen wie Social Media es ja auch sehr viel immer um Präsentieren, wie präsentiere ich mich, wie werde ich gesehen geht, diese Szene sehr viel politischer geworden ist. Künstler, das haben wir jetzt gerade zum Beispiel auch beim Israel-Krieg gesehen, werden ja auch häufig ganz oft immer gebeten, Statements abzugeben. Dann hören wir auf einmal von irgendwelchen Sängerinnen aus Amerika, die wundervolle Alben rausgebracht haben, die jetzt vielleicht aber unbedingt nicht die Kompetenz haben, um was dazu zu sagen. Ein unglaubliches Statement dann zu einem Krieg, der sehr weit weg ist, über den wir alle eigentlich am Ende auch gar nicht so viel wissen. Abgeben und dann positionieren sich Musiker oder sie geben Konzerte für oder gegen etwas oder sie sagen Konzerte ab, weil eine bestimmte politische Person oder eine politische Person nicht da ist oder da ist. Ich glaube, das hat viel aber auch mit dieser allgemeinen Polarisierung zu tun. Wir leben ja in einem unglaublich starken Du bist rechts und du bist links Spektrum. Und ich finde, dass die Aggressivität durchaus von beiden Seiten da auf die andere Seite übergeht, von der einen vielleicht manchmal ein bisschen mehr. Aber dieses Du bist rechts und du bist links und wir können nichts miteinander zu tun haben, das erleben wir im Alltag und das hat sich ganz enorm auf die Kulturszene projiziert, weil Künstler versuchen sich damit dann zu präsentieren.
Ist das eine gute Entwicklung oder sollte eigentlich die Kulturszene, ich meine, man beobachtet das ja, ne? Herbert Grönemeyer mal als Beispiel hat dann auch sehr viele politische Statements, wo ich sage, ist das richtig? Jeder kann hier machen, was er will. Oder sollte sich Herr Grönemeyer auf die Musik
Ich würde bei dieser Frage unglaublich gerne einen bestimmten Mann am Tisch haben, der leider tot ist, und das ist Beethoven, und ihm die Frage stellen, wie politisch darf Musik sein? Denn Beethoven wäre, glaube ich, in der heutigen Zeit vielleicht sogar Politiker geworden. Beethoven war politisch, jede Komposition war politisch. Gleichzeitig ging es bei Beethoven aber am Ende doch um genau eins, und zwar um die Musik. Und dementsprechend, um die Frage zu beantworten, ich finde das nicht gut, dass Kultur inzwischen das dafür genutzt wird, um politische Statements abzusetzen. Kultur ist etwas unglaublich Schönes, etwas unglaublich Wichtiges. Kultur ist eigentlich das Einzige, was wir haben, was nicht an einen Nutzen gebunden ist in dieser Gesellschaft. Dadurch unabdingbar für eine funktionierende freie Gesellschaft. Kultur ist das Streben nach Freiheit. Etwas, was unglaublich wichtig ist in den heutigen Zeiten. Und Freiheit ist eben genau das. Es ist Freiheit. Und es muss nicht immer ein Zwang sein, ein ich habe jetzt Haltung gezeigt, ich habe mich dafür eingesetzt oder dafür. Kultur darf und soll auch manchmal für sich stehen. Ich spreche gerade vornehmlich übrigens über Musik. Bei Kunst und Gemälden ist das immer noch ein bisschen was anderes. Bei Musik, und wenn ich in ein Konzert gehe, dann tue ich dies, um die Musik zu hören und nicht, um danach zu erfahren, was der Musiker eigentlich mir jetzt noch über den Ukraine-Krieg sagen wollte.
Und ist das nicht für eine Demokratie, für eine Debattenkultur, wir wollen ja heute über Debattenkultur reden, aber eigentlich müsste man ja da die Debatte führen und nicht im Netz zugespitzt formuliert.
Wir haben beides, aber. Wir haben die Stempelkultur. Das heißt also, wenn über irgendetwas diskutiere, dann kriegst du gleich, und das haben Sie vorhin so schön gesagt, du bist entweder links oder du bist entweder rechts, und du wirst sofort in irgendeiner Weise abgestempelt. Und das ist die größte Angst des bürgerlichen Momentes, weil was ich auch so empfinde und was ich auch immer von außen ein bisschen beobachte, ich möchte jetzt nicht verallgemeinern, auch ich habe eine kleine Bubble natürlich, in der ich bin, aber ich merke schon, dass da so eine Art, das ist ein Frust da, das ist Depression. Wir leben eigentlich eher in so einer Art von Depression. Man traut sich das nicht mehr zu sagen. Das ist so, ich mache ein ganz verrücktes Beispiel, aber vielleicht kann man das so erklären. Wenn vor 200 Jahren der Landwirt, also der Bauer, zum Pfarrer gegangen ist und gesagt, Herr Pfarrer, ich glaube, nächste Woche kann ich eine hervorragende Ernte einfahren. Super Ernte, das wird toll. Und dann sagt der Pfarrer, danke dem Herrn. Mhm. Dann kommt ein Hagel. Die Ernte ist kaputt. Er kommt wieder zum Pfarrer, sagt der Herr Pfarrer, meine Ernte ist weg. Ich weiß nicht, wie ich die Familie durch den Winter kriegen soll. Und dann sagt der Pfarrer zu ihm, frage dich, was du falsch gemacht hast, dass der Herr dich so bestraft hat. Also alles, was richtig war, waren andere. Und alles, was schlecht ist, das bist du. Mhm. Und genau dasselbe ist das heute klimamäßig. Egal, was du tust, es wird dir das Gefühl gegeben, es reicht aber noch nicht, mein Freund. Es ist egal, welche Opfer du bringst, was du tust, was du vielleicht an Enthusiasmus mitbringst. Aber es reicht immer noch nicht. Und diese Form der Depression ist auch bei politischen Debatten da, weil man dann auch irgendwo sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was fällt auf mich zurück, vielleicht meine ich es gar nicht so. Und das ist eigentlich für mich persönlich die Erkenntnis daraus, warum manche sagen, lass uns bitte am Stammtisch nicht so viel Politik machen, weil am Schluss fühlen wir uns alle schlecht.
Aber interessant ist, wenn man dann vom Stammtisch nach Hause geht, dann geht man ins Netz und dann lebt man sich aus. Ich spitze jetzt mal zu. Früher hat man das anonym gemacht, heute sogar mit Klarnamen. Also ist das eine Entwicklung, Frau Schupelius, dass man, ich weiß nicht, ob Sie das auch wahrnehmen, wenn Sie mit Ihren Freundinnen, Bekanntenkreis essen gehen, ganz oft, ey, jetzt fang nicht mit Politik an. Kaum ist man zu Hause, versucht man es dann, übers Netz auszuleben. Ist jetzt zugespitzt,
Ich verstehe, was Sie meinen. Ich würde sagen, ja und nein. Ich würde da noch mal einmal drauf eingehen. Mhm. Ich verstehe ganz, was Sie sagen wollen. Ich rege mich ja selber auch sehr gerne sehr viel über alles auf. So ist nicht, aber ich vertrete sehr gerne auch den Standpunkt, das hat Friedrich Merz auch neulich gesagt, Deutschland ist ein schönes Land. Deutschland ist ein sehr schönes Land und uns geht es wirklich eigentlich sehr fantastisch, auch wenn wir viele Probleme haben. Und ich finde auch, dass wir uns gar nicht so schlecht, wir machen das alles gar nicht so schlecht im Austausch. Und ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn man dann mal sagt bei einem Abendessen, ach wisst ihr was, ich will darüber jetzt gerade nicht sprechen. Das ist ja aber auch sehr privilegiert. Wir müssen in dem Moment auch nicht drüber sprechen, weil auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, geht es uns am Ende noch gut. Das aber natürlich auch vielleicht damit zu tun hat, und das haben Sie ja auch angesprochen und Sie jetzt auch, dass man überladen ist. Es gibt zum Beispiel eine Debatte wie die Stadtbilddebatte, angestoßen vom Bundeskanzler. Und früher habe ich dann die Zeitung aufgemacht und das gelesen, und wenn ich es nicht mehr lesen wollte, habe ich es weggelegt. Oder wenn ich es nicht sehen wollte, habe ich den Fernseher ausgemacht. Jetzt ist es überall, in jeder Story. Jeder macht ein Video, jeder hat eine Meinung. Der eine weint, der andere ist froh, der nächste erzählt die Geschichte seiner Großmutter. Viele haben inzwischen sehr viele Follower. Influencer ist ja... Jeder Dritte ist gefühlt ein Influencer. Aber das Problem ist auch, dass, da sind wir wieder bei dem Punkt, was sind die jeweiligen Kompetenzen? Nicht, dass man immer eine Kompetenz haben muss, um eine Meinung zu haben, das sage ich nicht. Nur manchmal hat man vielleicht auch sehr viele Follower für ein Gebiet, was gar nichts mit Politik zu tun hat. Und auf einmal hat man das Bedürfnis, eine sehr emotionale Meinung, das ist berechtigt, die zu haben. Thema. Genau, das ist berechtigt, die zu haben. Man darf Emotionen haben, man darf das falsch finden, man darf es richtig finden. Aber dann tut man die kund und auf einmal hat das Video 1,3 Millionen Aufrufe. Und ganz viele Fans, auch junge Leute, die einem vielleicht folgen, weil man gute Fashion-Tipps gibt oder gut kochen kann oder ich weiß es nicht, als Influencer, folgen dann auf einmal dieser Meinung, weil das hat ja der oder die gesagt. Und dadurch wird eine hyperemotionalisierte, komplett faktenlose Debatte geführt, die teilweise auch inzwischen, das ist ein großes Problem und da werde ich dann doch kurz ein bisschen traurig, ich habe ja gerade ein Plädoyer auf die Schönheit unseres Landes gehalten, wirklich hemmungslos und brutal ist. Und da kann ich auch als Frau, die im Internet unterwegs ist, auch wirklich, das würde den Tag hier füllen, erzählen, wie man im Internet behandelt wird, was sich dann natürlich irgendwann auch aufs echte Leben überträgt und die Hemmung auch in den echten Debatten dann draußen etwas mehr fallen. Mhm.
Ja, ich muss da mal nochmal ein Erlebnis, das war glaube ich 23 oder 22, war Obama in München, in Berlin, Entschuldigung, in Berlin. Und ich durfte da hin, ich habe eine Einladung bekommen. Ich habe auch ein Foto mit ihm zusammen und es wurde ja in Washington vom Secret Service geprüft. Und jetzt, ich darf dieses Bild nicht aufhängen, nicht verbreiten, nicht zeigen, nicht Prospekt, gar nichts mit dem Bild. Ich habe es jetzt unerlaubterweise an der Rezeption aufgehängt. Alle sagen, das ist doch KI, weil ich, wenn der Secret Service nach Würzburg kommt und mich verhaftet, dann ist es auch eine Story. Aber ich war an diesem Moment, wo er in dieser Halle war, von einem begeistert. Und zwar, dass er sich hingestellt hat und das ist für mich wie eine Befreiung gewesen. Er hat gesagt, passt auf, Leute, Klimaschutz und Co., Nachhaltigkeit, wir müssen einfach alle mitnehmen, weil ein Vater kann nicht nach Hause kommen zu seinen vier Kindern und sagen, pass auf, es gibt heute nichts zum Essen wegen Nachhaltigkeit, Klimaschutz. Wir müssen alle mitnehmen. Aber wisst ihr was? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Lasst uns einfach anfangen. Nicht immer über Perfektion reden. Lasst uns einfach anfangen. Jeder Schritt ist ein Schritt. Perfekt. Ob wir es werden, werden wir sehen. Aber einfach loslegen. Und diese Form mal frei zu sagen, lasst uns einfach anfangen. Lasst uns nicht schon wieder alles kaputt reden. Und das ist nämlich, was ich manchmal so, wo ich sage, Mensch Leute, lasst uns doch mal einen Schritt einfach machen. Ein richtig und ein falsch in Politik und den Entscheidungen ist wahrscheinlich sehr schwer. Weil es gibt nie ein richtig, ein falsch, es gibt eine Entscheidung. Und du wirst immer ein Pro und ein Contra finden, aber du musst am Schluss eine Entscheidung fällen. Aber einfach zu sagen, lasst uns mal loslegen. Mhm. Lasst uns doch einmal alles probieren und dann schauen wir mal. Und jeden Tag machen wir es ein bisschen besser. Mhm. Und das fehlt in der ganzen Debatte andauernd. Mhm. Das muss immer alles schon so, wenn wir es machen, dann ist es die Lösung. Mhm. Einfach mal einen Schritt gehen.
Mhm. Teilen Sie denn, das ist ja eine kecke These, die Frau Schupelius aufmacht, dass sie sagt, es macht was mit einer Gesellschaft, wenn beispielsweise ein Starkoch wie Alexander Herrmann immer kocht, ja, und zeigt, mit welchen Zutaten und Aromen man super kochen kann. Und dann auf einmal geht er raus und sagt, hier, das ist meine politische Meinung. Was haben Sie eben zum Thema Stadtbild gesagt, Bundeskanzler? Das macht ja was mit den Fans und so weiter. Es ist einfach eine Entwicklung.
Ja.
Sie kritisieren es ja nicht. Es ist eine Entwicklung, die man sich anschaut.
Ein bisschen kritisiere ich es.
Ja,
wie finden Sie das?
Ja, es ist immer der Ritt auf der
Rasierklinge. Sie sitzen ja jetzt hier auch.
Ja, natürlich. Aber das hat einfach auch damit politisch was zu tun, dass ich schon die konservative Mitte als grundsätzlich im Moment für mich als fast schon ein Wohlfühl-Area sehe. Mhm. Weil sie nämlich, die konservative Mitte hat linke Themen mit drin, die wichtig sind, und bedient, wenn man das so sehen möchte, auch gewisse rechte Momente, ohne dass sie jetzt wieder in das Extrem reinfallen. Mhm. Das ist für mich die konservative Mitte, mit der bin ich ja auch in Bayern quasi aufgewachsen, schon immer. Die bewegt sich mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, aber am Schluss war sie für mich immer ein Ankerpunkt. Und ich bin da schon auch der Meinung, das ist schon ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn ich etwas sage oder dazu stehe. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand sagt, den mag ich nicht mehr und der geht ja nicht mehr zum Essen hin oder was auch immer, die ist ja auch da. Oder wenn ich dran denke an das Söder-Ist-Buch, das war vor 2 Jahren ja ein Wahlgeschenk und da wurde ich gefragt, ob ich eben Rezepte für ihn machen kann. Und jetzt ist ein Wahlgeschenk, jetzt sind wir schon in einem ganz anderen Bereich. Und ich habe dann auch, und das steht auch in dem Buch drin, ich habe gesagt und auch zum Herrn Söder habe ich gesagt, ich mache damit aus einem Grund. Weil er hatte einst in Berlin, und das haben mir alle bestätigt, die 7% Mehrwertsteuer für die Gastronomie fast im Alleingang durchgepeitscht. Und das hat den gesamten deutschen Gastronomen geholfen zur Selbsthilfe. Das war kein Geschenk, es war Selbsthilfe. Und wir haben diese 12%, die wir uns damals gespart haben, da würde ich mal sagen, sind wahrscheinlich 9% in die Mitarbeiter hineingeflossen. Deswegen war es auch damals so schwierig, als Scholz sich an nichts mehr erinnert und
ja,
dann
das wieder zurückgedreht hat. Ja, aber das ist natürlich insofern politisch,
weil es
mit dem Thema zusammenhängt.
Ja, aber
wenn es
aber
jetzt ein anderes Thema ist.
Aber der entscheidende Punkt, da wollte ich noch sagen, das vielleicht bitte erlauben Sie mir das.
Ja.
Ich habe gesagt, ich mache damit, um auch zu sagen, Dankeschön, dass Sie das gemacht haben. Weil das ist ja, was der Politiker ganz selten erfährt, dass man einfach sagt,
das verstehe ich auch. Aber würden Sie sich jetzt auch in die Stadtbilddebatte einmischen? Jetzt mal als Beispiel, weil das liegt ja auf der Hand, dass ein Gastronom sagt.
Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist was anderes, das geht Hand in Hand. Mir ging es jetzt eher darum, dass wenn, genau das von vorhin, wenn eine Musikerin ein Konzert gibt und sich danach berufen fühlt, eine Rede zu Palästina oder Israel zu halten, dann sage ich nicht, sie ist nicht berechtigt zu dieser Meinung, er oder sie, wer immer das ist. Ich frage mich nur, ob es nicht manchmal eben wichtig ist, dass Diskussionen faktenbasiert sind. Und das sind sie nicht, wenn sie immer nur auf emotionaler Meinung basieren.
Also es gibt sehr viele Themen, da muss ich allein deshalb schon den Rand halten, weil ich nicht mehr weiß, in den Informationen, die ich bekomme, was ist denn jetzt wirklich richtig und falsch.
Ja, ja.
Aber das ist ja sehr reflektiert, das tun ja viele auf Instagram nicht mehr.
Das ist ja genau. Ja. Und das ist natürlich die große Herausforderung, weil du ja oft...
Würden sich denn zu der Stadtbilddebatte auch öffentlich äußern?
Ja, aber also im Großen und Ganzen habe ich verstanden, was er gesagt hat. Ich verstehe das Aufsehen nicht, weil so, wenn ich das sehen möchte, wird jedes Jahr sich ein Stadtbild verändern. Das war eigentlich im Laufe jeglicher Form von Kultur. Ich weiß aber auch, wie er es im Grunde gemeint hat. Und ich kann sagen, ich bin in Würzburg, ich erlebe von dem, was er erzählt hat, viel zu wenig, als dass ich jetzt mich hinstellen kann sagen, Leute, passt auf, das ist mein Gefühl, meine Meinung dazu. Kann ich gar nicht. Ich lebe in Würzburg, ich bin natürlich ein bisschen in Nürnberg, aber das Große und Ganze kann ich gar nicht so überblicken, dass es mir gestattet wäre, dazu was zu sagen. Finde ich, öffentlich.
Jetzt sagt der Herrmann, ich habe verstanden, wie er es gemeint hat. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Für mich ist es klar, was er gesagt hat und was er gemeint hat.
Ja.
Aber es geht heute mehr denn je darum, was macht man raus? Was kann man raus machen? Und nicht, ja, was versteht man darunter?
Ich habe jetzt zufälligerweise auch verstanden, was er gemeint hat. Ich muss widersprechen bei dem, dass er es auch so gesagt hat. Ich finde durchaus, man hätte das vielleicht präzisieren können, beziehungsweise vielleicht auch präzisieren müssen. Denn was passiert ist, ist genau, was ich vorhin beschrieben habe. Es ist eine große Emotion ausgebrochen. Gerade als er die Töchter ansprach, es ist ja jetzt auch nicht unbedingt mehr ein Geheimnis, wie ich zu dieser Debatte als Tochter stehe. Das kann ich auch gerne sonst nochmal wiederholen. Ich finde es durchaus wichtig, dass man das anspricht. Ob Friedrich Merz es jetzt auf die richtige Art und Weise getan hat, ist nicht meine Aufgabe, jetzt gerade zu bewerten. Dass es aber ein Thema ist, welches angesprochen werden muss, das sehe ich als Frau definitiv so. Ich als Frau habe das Gefühl, dass das Sicherheitsempfinden in dieser Stadt, in Berlin, in Deutschland sich durchaus verändert hat. Und dafür gibt es auch Zahlen. Es gibt Zahlen von Frauen, die sagen, dass sie sich nicht sicher fühlen. Die Prozentzahlen sind hochgegangen zwischen 2015 und 2024. Vor 2015 sahen sie etwas anders aus, vornehmlich zwischen 2017 und 2024 übrigens sind die Zahlen ganz enorm gestiegen. Frauen erzählen das auch, Frauen reden darüber. Wir wissen, dass es um eine eingewanderte Kultur geht, wo junge Männer im Patriarchat aufwachsen, wo Frauen eine untergeordnete Rolle spielen. Damit möchte man nicht jeden über einen Kamm scheren, auf keinen Fall. Wir reden hier immer noch über Individuen und nicht jeder ist gleich. Aber das ist durchaus ein Problem, mit dem wir uns in der Gesellschaft befassen müssen. Was aber mit der Debatte dann gemacht wurde, ist, dass Emotionen, es wurden nur auf Emotionen gespielt. Viele haben sich geäußert auf Social Media und haben Videos gemacht und das sollen sie auch gerne dürfen. Ich sage nicht, dass man nicht seine Meinung sagen darf. Nur sind auf einmal sehr steile Vergleiche aufgekommen. Ich habe mehrere Videos, nicht nur eins gesehen und auch Plakate übrigens gesehen, auf denen stand, es ist wie 1941 oder es ist wie 1933 oder einer twitterte, wir haben übrigens deshalb so viele Stolpersteine in der Stadt, weil schon einmal in der Geschichte jemand ein Problem mit dem Stadtbild hatte. Und jetzt wird's gefährlich, weil wo sind jetzt die Fakten? Wer hat das 33 gesagt? Hatte das wirklich etwas mit dem einmaligsten und brutalsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte zu tun? Darf man sowas überhaupt mit irgendwas anderem vergleichen? Und ist eine gefühlte Emotion, die eine Berechtigung hat, etwas, was man auf einmal in so große Vergleiche setzen darf und damit eine Welle lostritt an Aufregung im Internet. Und der Nächste sieht es, hat nur die halbe Info, hat das Zitat nicht gesehen. Oh Mann, das ist ja schlimm, das ist wie 1933, jetzt muss ich aber was sagen. Der Nächste sieht das, weiß auch wieder, ist ein bisschen wie Stille Post, das haben wir früher in der Schule gespielt. Mhm. Und dann flüstert man was ins Ohr und auf der anderen Seite kommt die lustigsten Sachen raus, nur oft ist es dann gar nicht mehr lustig, sondern eigentlich wirklich komplett überemotionalisiert.
Und wenn man halt einmal überlegt, in den Zeiten von Frau Merkel, die hat ja nicht viel gesagt. Man hat ihr immer vorgeworfen, dass sie ja nie irgendetwas sagt. Und vielleicht ist es auch so, dass man es nicht mehr gewohnt ist, dass wenn ein Kanzler mal was sagt, dass dementsprechend auch sofort alle, egal was, drüber herfallen. Mhm. Also ich bin da ähnlich ein bisschen dabei, mit dieser Emotionalität dabei. Auf der anderen Seite ist es auch ein Kompliment, dass man gewisse Dinge auch in der Emotion mitträgt, aber die Auswüchse sind schon teilweise wirklich nicht...
Ja, aber die Frage ist, haben wir verlernt, in der Gesellschaft Debatten zu führen? Also ich sag mir mein Bauchgefühl, ich bin mir ganz sicher, dass die öffentliche Meinung eine andere ist als die veröffentlichte Meinung. Bin ich mir ziemlich sicher, ich könnte... Jetzt auch gut argumentieren, aber man spürt einfach, ich meine, jeder weiß doch, was gemeint ist. Jeder weiß doch, und ich werde auch oft angesprochen von vielen Frauen, von jungen Frauen, dass sie sagen, wenn es abends dunkel wird, gehe ich alleine nicht mehr in die Stadt. So, wir haben einfach die Situation an Hauptbahnhöfen, wo es nicht nur eine Vermüllung gibt, sondern wo Menschen Angst haben. Und wenn ein Bundeskanzler sowas anspricht, wird gleich gesagt, wie kann ein Bundeskanzler sowas ansprechen? Ich glaube, dass man sich vielleicht auch mal daran gewöhnen muss, dass gerade auch ein Bundeskanzler Dinge ansprechen muss. Natürlich ist es richtig, dass man Dinge auch lösen muss. Zu 100% kann man Dinge nicht lösen, ja, aber zumindest mal anfängt. Und genau das versucht ja die Bundesregierung, beispielsweise Herr Dobrindt, beim Thema Migration und vieles mehr. Und ich finde, allein aus Angst, dass jemand etwas falsch verstehen könnte. Wenn dann Politiker Dinge nicht mehr beim Namen nennen, ich bin sofort dabei, dass wir dann auch lösen müssen oder teillösen. Ansonsten zahlt es ein bei den Rändern, bin ich sofort dabei. Aber das macht was mit einer Gesellschaft. Und deswegen ist für mich die Frage, ich meine, mir geht es ja nicht anders, auch bei bestimmten Äußerungen. Was können wir als Gesellschaft tun, dass wir vernünftig über die Faktenlage reden? Ich meine, Friedrich Merz ist derjenige, der hier im Haus ja, ganz groß. Wir haben ja verschiedene Bundesfachausschüsse, wir haben verschiedene Netzwerke. Der hat sich in den ersten Tagen dafür eingesetzt, dass wir Netzwerkintegration haben. Da sind hunderte von Menschen drin, weil natürlich wir nicht nur viele Mitglieder haben, sondern man stellt sich mal hier die Gastronomie vor. Die Gastronomie vor ohne Menschen mit ausländischen Wurzeln. Da werden noch mehr Knall zu.
Ich bin so aufgewachsen, deswegen ist es, das, ich habe ja vorhin gesagt, ein bisschen eine Bubble. Es gibt so Diskussionen, die sind für mich fast nicht nachvollziehbar. Zum Beispiel Mann, Frau im Job. Bei uns in der Gastro ist es egal, was für ein Geschlecht. Wenn du den Job gut machst, kriegst du ihn.
Ja.
Egal, und wo du herkommst. Wenn du den Job gut machst, hast du ihn.
Ja, und die Gastro so ohne Menschen mit Migrationshintergrund wäre
ja, auch kulturell
noch armselig. Mehr zu.
Ne? Kulturell auch
genau. Also darum geht es doch gar nicht. Also im Gegenteil, absolut. Wir brauchen ja diese Menschen.
Ne, sagt aber ja keiner was.
Dass es Probleme gibt in Deutschland, die mit der Einwanderung zu tun haben, da, ist doch offenkundig. Und warum gibt es dann hier so einen Streit?
Das ist ja ganz klar, Herr Linnemann, da stimme ich Ihnen auch zu 100% zu. Aber es ist die Aufgabe der Bevölkerung, von jedem Einzelnen da draußen den Bundeskanzler zu kritisieren. Ich teile deine Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie sagen darfst. Das würde ich zu jedem sagen, der gestern auf dieser Demo war, gegen Friedrich Merz. Ich persönlich teile diese Meinung bei dieser expliziten Debatte nicht. Deswegen war ich auch nicht bei der Demo. Aber dass sie stattgefunden hat in sich, das finde ich überhaupt nicht problematisch. Das finde ich sogar gut und richtig.
Das sowas in Deutschland.
Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, dass eben doch auch bei vielen vielleicht auch, ja, es gibt migrationspolitische Probleme, die müssen angesprochen werden, die soll der Bundeskanzler ansprechen. Das Problem ist aber nicht, wenn dann Leute auf die Straße gehen und sagen, das gefällt ihnen nicht. Das Problem ist ja eher, was dann vielleicht in den Medien oder auch politisch passiert. Wenn Politiker immer den Zeigefinger heben und sobald etwas nicht mehr ganz in eine bestimmte Richtung geht, sondern etwas in die andere, dann heißt das halt, jetzt könnte es gefährlich werden. Das geht zu weit nach rechts. Auch noch einmal vielleicht zur Definition. Rechts ist eine normale politische Ausrichtung. Rechts ist nicht rechtsaußen. Und rechts ist auch nicht Nationalsozialismus. Ich denke, dass es da vielleicht durchaus auch immer noch ein Generationentrauma gibt in Deutschland. Wir haben nun mal diese wirklich einmalige Geschichte. Man ist da sehr empfindlich. Aber diese Debatte ist teilweise natürlich auch durch die Medien in einer Art und Weise auf die Spitze getrieben worden, dass immer, wenn man jetzt mal was sagt, man sofort immer rechts ist, sondern hat man Angst, weil rechts sein ist nicht gut.
Das ist das Unangenehme.
Aber
das stimmt.
Bei Debatten, was vielleicht das größte Problem ist, dass wir eins vergessen haben. Wir haben vergessen, dass Toleranz kommt von Tolerare. Und Tolerare heißt nicht, ich finde das klasse, ich finde das einfach super. Das heißt erdulden, aushalten. Wenn man etwas erduldet, dann kann das einem auch manchmal richtig wehtun. Aber man erduldet das und ich erdulde die Meinung des anderen. Und ich zum Beispiel würde mich so gerne mit vielleicht auch der Frau Brandner auseinandersetzen und sie fragen, warum sie so ein großes Problem mit dieser Stadtbildaussage hatte. Und dann würde ich so gerne mit ihr darüber sprechen. Das ist aber
ohne
dann
Emotionen,
oft,
einfach
das, auf Fakten genau, das will ich Frau Brandner jetzt gar nicht unterstellen. Vielleicht hätte sie darauf ja auch große Lust. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie das nicht machen würde, aber viele hätten darauf eben dann doch gar keine Lust und es wäre sofort, du bist böse und du bist gut. Also diese Übermoralisierung und die Meinung nicht aushalten.
Aber wie kommen wir da raus? Ich habe zum Beispiel auch bei mir im Team, achte ich da drauf, da sind immer ein, zwei mit in der Teamrunde dabei, kommt natürlich aufs Thema an, wo ich vorher weiß, die widersprechen mir hart.
Das ist auch wichtig.
Ja, es riecht, aber es ist natürlich anstrengend, sowas muss man auch lernen. Ja. Ich sitze dann da ruhig und höre mir die Argumente an, weil ich weiß, dass diese Personen nie über Emotionen kommen, sondern mit harten Fakten. Und dadurch kriege ich meine Meinung nochmal anders zurückgespiegelt und reflektiere das nochmal. Das musste ich auch erst lernen, das ist hart. Das macht keinen Spaß, wenn du eine Runde hast und dann geht's hart zur Sache. Ich sage, ich gehe jetzt diesen Weg, dann wird so, nee, das kannst du nicht machen, so und so. Und dann diskutieren wir. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war. Da saßen wir zusammen auch und da haben wir, glaube ich, ein, zwei Stunden diskutiert. Das war nicht ohne. Und hinterher habe ich mich bedankt bei allen und gesagt, super. Und wenn ich jetzt lese, dass es immer mehr Vereinsamung gibt, auch bei jungen Menschen, ja, ist ja, was man beobachtet.
Social Media.
Ja, und dann bist du natürlich, wenn du nur in einer Blase unterwegs bist, wo den ganzen Tag deine eigene Meinung wiedergespiegelt wird, und zwar im Positiven, dass du recht hast, dann verlernst du das ja. Und wie kommen wir zurück, dass die Gesellschaft wegkommt von dieser emotionalen, ja manchmal ideologischen, vor allem moralisierenden Debattenkultur?
Also es ist ja erst einmal so, wenn Sie sich mit Ihrem Team zusammensetzen, dann sind Sie ja schon offen. Und jetzt, wenn sich, glaube ich, Menschen zusammensetzen, dann haben die, wenn es dumm läuft, schon vorher eine Meinung, die sie dann nur entweder bestätigt haben wollen oder was auch immer. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich als es zur Bundestagswahl ging, habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich mal Social Media her und folg mal, glaube ich, 10 Spitzenpolitikern aus jeder Partei. Mhm. Oder waren es 12, weiß ich nicht. Weil ich wollte auch den Algorithmus durchbrechen. Weil ja, ich wollte nicht super. Immer nur diese
ein fast
eine,
unmögliches Unterfangen, aber völlig, sehr lobenswert.
Sehr lobenswert. Völlig, also ich bin auch erschüttert gewesen, wie schlecht es eigentlich funktioniert, wie schlecht der Algorithmus mir anderes mit anbietet. Aber was dann passiert ist, ist, dass mich Leute angeschrieben haben und gesagt, ja, du folgst der oder der Person. Warum? Und dann habe ich das immer reingeschrieben, habe ich auch, ich habe sogar, als ich die angenommen habe, einen Screenshot gemacht von allen Politikern und das habe ich immer mit hingeschickt, habe ich gesagt, schaut her, ich folge allen. Und irgendwann an Zeitpunkt X habe ich mir gedacht, naja, vielleicht, und jetzt kommen wir wirklich dahin. Da hatte ich dann auch schon ein bisschen Schiss, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich entfolge lieber ein paar Personen wieder, weil das wird mir, wenn es dumm läuft, einfach schlecht ausgelegt und ich komme gar nicht in die Position, das zu erklären. Mhm. Weil das ist ja der Punkt. Ich komme gar nicht in die Position. Da wird am Ende mit mir schon was gemacht, ohne dass ich nochmal reagieren
Beispiel.
Kann.
Ja, super Beispiel. Und was haben Sie dann gemacht?
Naja, ich habe ein paar Leuten wieder entfolgt und bin im Grunde mehr zu meinem Kern wieder
richtig?
Hin und fertig aus. Ich fühle mich nicht wirklich gut dabei.
Weil Sie aber einfach keine Lust hatten, da zu diskutieren.
Aber es war für mich, ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt aufpassen, da bin ich jetzt auch vielleicht schon auf diesem schmalen Grad zu
aber
viel
Sie öffentliche
ja auch
Person. Aber Sie haben es
ja
auch erklärt.
Ja, aber es geht ja nicht um die, denen du das erklären kannst. Es geht ja um den, die nicht mit ihr drüber reden, die keine Erklärung einfordern, die dann vielleicht was draus machen. Das ist ja immer das Problem.
Aber die Frage
weil
ist,
wenn
wie
ich ja jemanden
raus?
Frage, kriege ich eine Antwort.
Ja,
ja aber vielleicht ist es wirklich so, einfach mal die Emotionen weglassen und einfach mal auch akzeptieren, dass jemand irgendein eine Meinung oder was auch immer hat.
Ja.
Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die haben ganz andere Meinungen wie ich auch. Mit denen komme ich trotzdem super zurecht. Und es ist eher für mich immer befruchtend, weil ich über die Dinge dann auch nochmal nachdenke, warum dem so ist. Weil ich ja diesen Menschen, das ist von mir so ein guter Freund von mir, ich vertraue dem ja. Jetzt sagt er mir zu gewissen Dingen seine Meinung und in der Regel bin ich immer danach schlauer gewesen. Aber wenn man es verkantet, wenn man da eben nicht loslässt, weil man immer befürchtet das, was mit einem gemacht wird. Und das ist, glaube ich,
das
diese Befürchtung, die müssten wir aus unserer Gesellschaft irgendwie wieder rauskriegen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt auch keinen Hebel, wie das zu machen ist. Da gibt es sicherlich schlauere Menschen, die da vielleicht eine Idee hätten. Ja. Aber es ist, glaube ich, eine tief sitzendes Unwohlsein zu der Meinung, die man hat und was daraus gemacht wird.
Also die zentrale Frage ist ja, wir müssten uns erstmal über die Spielregeln einig werden. Ich glaube, das geht relativ zügig, jemanden ausreden lassen und so weiter. Dann müssten wir die Emotionen rauslassen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, um auf die Faktenebene zu kommen. Weil hier hat der User ja Emotionen walten lassen und gesagt, wie kannst du das machen? Die Antwort war ja sehr sachlich. Mensch, so und so will ich es machen. Wie kriegen wir das hin, Frau Schupelius? Sie müssen uns jetzt helfen.
Jetzt habe ich so viel darüber geredet, dass es viel zu Emotionen gibt. Und jetzt widerspreche ich Ihnen einfach und sage, dass ich es gut finde, wenn man Emotionen in einer Debatte hat. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir entmoralisieren.
Genau,
dass wenn wir uns gegenüber sitzen, Herr Linnemann, Sie von der CDU, ich als Journalistin, und wir sprechen miteinander und wir diskutieren ein Thema, das nicht moralisiert wird.
Haben Sie völlig recht. Das ist auch ein neues Buch. Ich will jetzt keine Werbung machen von Herrn Precht, was ich trotzdem empfehlen kann. Genau darum geht es, nicht Emotionen alleine, sondern Emotionen und
genau, Emotion
Moral
und
was dann ins Moralisieren geht.
Und dass man nicht, wir müssen aufhören zu moralisieren. Es kann nicht sein, dass wir immer Debatten führen und sagen, nein, mit dir rede ich nicht, weil du bist doof oder du bist rechts. Oder dass Luisa Neubauer auch gestern bei der Demo ja gezeigt hat, dass sie mit einigen Medien einfach nicht reden möchte. Das tut sie nicht. Aber warum denn nicht? Warum denn nicht gerade zu denen gehen, wo sie weiß, oh, die Zuschauer teilen höchstwahrscheinlich meine Meinung gar nicht. Ich möchte die jetzt erklären. Ich möchte euch sagen, was ich davon halte. Warum nicht A sagt das, B sagt das Gegenteil, setzt euch gegenüber und streitet. Streiten ist eine Hochkultur. Wir sprachen ja vorhin über Kultur.
Ja.
Streiten ist eine Hochkultur. Ja. Wenn man kultiviert streiten kann und kultiviert debattieren kann, Debattierclub bitte wieder in den Schulen anbieten. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Das ist ein christlicher, westlicher Wert, auf den wir stolz sein können und den wir wieder einführen müssen. Und debattieren heißt nicht, dass wir uns ankreischen und am Ende bewiesen haben, dass der andere ein ganz, ganz schlechter Mensch ist und grundsätzlich sowieso entweder schon immer Nazi war oder sowieso linksradikal ist, sondern dass wir am Ende vielleicht, ist nicht wahrscheinlich, dass das passiert, gerade bei meinungsstarken Menschen nicht, aber am Ende sagen, weißt du was? Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht.
Genau.
Super.
Ich finde es immer noch super, was ich denke, aber ich verstehe jetzt auch durch deine Hintergründe, durch deine Familiengeschichte, dass du das so siehst.
Also erster Vorschlag, in Schulen, Debattierclub Clubs.
Lernen zu debattieren.
Weiter. Zweiter Vorschlag.
Ich würde gerne mal einfach das Wort Moral auch erläutern wollen. Also, dass man das auch versteht gesellschaftlich. Ich mache jetzt mal ein ganz hanebüchen Beispiel. Wirklich, wirklich, wirklich.
Jetzt bin ich gespannt.
Es gab eine totale kulinarisches Beispiel, totale Diskussion über Analogkäse auf Pizza und Co. Der hat ja nie irgendwie Käse gesehen, ist ja eigentlich nur eine Emulsion aus Fett, irgendein Käsepulver, das war's, okay? Eine Riesendiskussion. Ein halbes Jahr später war genau dieser Analogkäse die absolute Lösung alles, weil es plötzlich ein veganer Käse war. Es heißt also, das Produkt war dasselbe. Man hat einfach nur einmal die Argumentation, den Blickwinkel, was auch immer, dafür verändert. Und es klingt jetzt wirklich ein bisschen, ich möchte mich fast dafür entschuldigen, weil es so bodenständig ist, aber das ist der Punkt bei Moral. Das ist diese Schwierigkeit. Das ist dasselbe Produkt gewesen. Es ist bloß, plötzlich hat es einen ganz anderen Dienst erfüllt. Das eine war, der böse Käse auf der Pizza, da wollte sich die Industrie was sparen. Und jetzt plötzlich, schau her, die Kuh wird nicht mehr gemolken. Und wahrscheinlich haben beide recht. Aber es hat sich nichts an der Situation geändert. Und ich glaube, wenn man dieses Gefühl auch in den Schulen mal erklärt, was bedeutet denn Moral und ab wann verändert sie sich? Die Geschichte der Moral immer von der Haltung, von der Handlung, die man macht. Deswegen ist es ja auch so schwierig, nach hinten zu blicken und irgendjemanden an der generationstechnisch was vorzuwerfen. Die waren in einer anderen Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, was wird in den 20, 30 Jahren sein? Wir nutzen jetzt KI. Jetzt fängt schon Microsoft und Co. an, kleine Atomkraftwerke zu bauen, weil der KI frisst eine dermaßen große Energie. Und das ist bei uns damals auch so gewesen. Plötzlich gab es halt ein Auto, gab halt da ein bisschen Sprit und hier ein bisschen und da hast du es genutzt. Und wir haben es einfach genutzt, weil es da war.
Im Autobereich wird auch sehr stark polarisiert, moralisiert,
und emotionalisiert. Was wird in 20 Jahren sein? Ja. Heißt plötzlich, die eine Generation sagt dann, ihr habt damals mit der KI und so viel Energie. Mhm. Aber aus der heutigen Sicht sehen wir es als Lösung. Und deswegen ist die Moral mal klarzustellen, um dann auch zu sehen, ab wann ist man denn emotional oder faktisch gut, aber moralisch vielleicht in der Diskussion auf einen Irrweg. Vielleicht wäre das eine
Einige
Lösung.
Einige sagen, Social Media ab 16.
Das fände ich auch nicht so schlecht, weil auch da wären wir beim Thema Empathie, dass sich Empathielosigkeit breitet sich aus unter jungen Menschen. Jetzt klinge ich wirklich so ein bisschen ältlich mit meinen ganzen Tipps hier, aber ich habe noch einen tollen Tipp, wie man vieles ändern könnte. Lesen. Wenn die Jugendlichen und Kinder wieder lesen würden. Ich erinnere mich an die Stadien des Lesens, wenn man Nesthäkchen gelesen hat. Irgendwann durfte man Winnetou lesen. Irgendwann kam der nächste Schritt und man durfte das lesen, was die ältere Schwester schon gelesen hat. Und da werden verschiedene Empathiestufen auch freigeschaltet und man lernt wahnsinnig viel. Ich lerne nichts, wenn ich den ganzen Tag durch Reels scrolle. Ich lerne nichts, weil es auch einfach viel zu schnell ist und viel zu viel alles. Und wenn wir wieder lesen und wieder Empathie lernen, dann, weil das alle wieder lesen, ist jetzt vielleicht ein bisschen diffus, das können sie ja selber entscheiden. Was man vielleicht noch konkreter sagen könnte, ist, dass wir vielleicht auch uns nochmal überlegen, wofür stehen wir, unser Wertekonzept. Wir können sehr stolz sein auf unser Land. Und das dürfen wir auch. Und das ist nicht rechts und das ist nicht verboten. Und wir können zum Beispiel auch total stolz sein, dass wir so ein tolles Land sind, dass wir Menschen helfen können aus Ländern, wo es nicht so gut läuft. Das kann man ja auch erstmal, kann es ja auch mal so sehen. Wir haben ja erstmal schon mal so viel Gutes, dass wir Leute aufnehmen können und ihnen helfen. Wenn wir dann wollen, dass die Integration funktioniert, dann müssen wir stolz sein auf das, was wir sind, damit wir das weitergeben können. Das heißt nicht, dass diese Kultur nicht auch bei uns, von die mitgebrachte Kultur nicht auch eine Rolle spielen darf. Aber dass wir auf unsere Werte stolz sind und uns auf die besinnen. Und wenn wir wissen, wofür wir stehen, dann kann man vielleicht auch wieder klarer sich eine Struktur überlegen, wie man mit den großen Problemen unserer Zeit umgeht. Und eines der größten Probleme unserer Zeit, und zwar nicht, weil ich es jetzt grundsätzlich als Problem bezeichnen will, sondern weil es nachweislich das meistdiskutierte, höchst polarisierendste Thema überhaupt ist, ist die Migrationspolitik. Es polarisiert an jedem Esstisch, an jedem Dinnertisch, an jedem Diskussionstisch, überall.
Ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Meine Partei hat das mal adressiert unter dem Stichwort Leitkultur. Wir müssen über eine Leitkultur sprechen. Dass wir wissen, was sind unsere Werte, dass wir uns selbst klar definieren. Ja, ist das etwas, gerade als Koch, die deutsche Küche ist wahrscheinlich bei Ihnen hoch im Kurs. Obwohl Japanisch, haben wir gerade gehört, ist jetzt auch trendy und vieles mehr. Aber das hat ja mit den Küchen nichts zu tun. Im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich klar definiert, dann zeigt man sich offen für alles andere. Und eine Gesellschaft kann damit gut umgehen. Ist das etwas, Was sie teilen, da geht's.
Ja, ja, natürlich. Also erst einmal, das ist sehr schön, wie Sie das gesagt haben. Wir müssen uns noch einmal unserer Werte bewusst werden und die auch leben können und nach draußen auch klar artikulieren, auch ein bisschen zu sagen, das sind wir.
Ja.
Und da habe ich oft dieses Gefühl, dass das keiner so wirklich auch aussprechen will. Und da würden wir schon bei der Diskussion anfangen, ja, wer sind wir überhaupt? Da können Sie den Herrn Brecht wieder einladen. Das würde mich mal interessieren. Der kann ja dann einmal eine halbe Stunde.
Und Herrn Bude, den schätze ich auch sehr, ja. Aber der ist leider nicht so fernsehaffin. Er sagt immer zu viele Talkshows ab, habe ich gehört. Aber das am Rande. Also Herr Bude, wenn Sie uns zuhören, bitte in Talkshows gehen.
So, wäre super.
Zurück.
Ja, und grundsätzlich ist es so, dass sich Küchen immer über die Jahrzehnte entwickelt haben. Also erstmal was Französisch, dann was mediterran, dann waren wir eher so Avantgarde. Dann kam die regionale Heimatküche auch als Gegenbewegung. Das war damals in der Globalisierung. Und da war dieses erste Cocooning auch schon da, weil man nicht wusste, wie man damit umgeht zum Beispiel. Und dann waren plötzlich regionale Spezialitäten bei uns in Deutschland was ganz Besonderes. Und das machen wir jetzt, wir haben das in Würzburg wirklich auf die Spitze getrieben mit regional, saisonal. Und das Japanische ist nicht, dass wir japanisch kochen, aber die Stilistik, klar und eindeutig. Und entscheidend ist, wenn wir etwas kochen in Würzburg, wenn das auf dem Teller landet, dann brauchst du, ich nenne es jetzt schon mal, auch eine Klarheit und Haltung dem Gericht gegenüber. Denn wenn du das hinstellst und es schmeckt ein, ist das ja super. Aber es gibt ja auch den Fall, dass einer sagt, naja, so ganz hat mich das jetzt mitgenommen, also ich weiß jetzt nicht genau warum. Also ist fast schon eine schwache Form von Kritik. Und jetzt ist es wichtig für dich selber, dass du dir sehr bewusst warst, dass das, was wir getan haben, das auf dem Teller, so wollten wir das, weil so finden wir es gut. Das musst du mitbringen, sonst fängst du an, immer dich wieder zu hinterfragen und dann kommt auch nichts mehr dabei raus. Das ist eine ganz wichtige Geschichte für uns. Deswegen ist, ob das jetzt in Würzburg oder Nürnberg ist, wenn wir als Team immer entscheiden, was kommt auf die Speisenkarte, wie ist das, dann haben wir uns am Schluss gemeinschaftlich eine Meinung gebildet, so wollen wir es, so finden wir es gut. Und wenn jetzt einer sagt, es gefällt ihm nicht so, dann versuchen wir das natürlich aufzunehmen. Ja. Aber du brauchst erstmal die Haltung, damit du nicht an dieser Form des, sagen wir mal, des Feedbacks auch scheiterst.
Sehr gut. Und Haltung als solches ist natürlich auch ziemlich wichtig. Also wir halten fest, Frau Schopelius, Sie haben vorgeschlagen,
bei den Schulen
Debatten,
anzusetzen.
Bei den Schulen anzusetzen, Debatten, die Debattenkultur in den Schulen zu leben.
Nicht mehr Debatten zu moralisieren.
Genau, das hängt ja damit zusammen. Zweitens, darüber nachzudenken, ob wir nicht eine Altersbegrenzung
für
machen.
Social Media.
Für Social Media.
Übrigens, wichtiger Punkt auch da, Entschuldigung, dass ich das sehr unhöflich, aber das darf ich nicht vergessen, das haben wir im Wahlkampf gesehen. Wer hat denn profitiert von diesen kurzen Reels und von den Bubbles, die sich entwickeln? Das war rechtsaußen, das war die AfD und das war linksaußen. Das sind ja auch die, die davon profitieren, wenn du immer nur 10 Sekunden eine Information geben musst und dann geht es nur darum, wie professionell das Reel geschnitten ist und dann bin ich auf dem geblieben und dann kommen davon ja gleich noch 15 weitere.
Ja.
Ja, super.
Ja. Stellen wir uns mal vor, Social Media hätte Öffnungszeiten. Ja, wenn du so um 18 Uhr oder 20 Uhr einfach.
Und am Sonntag Ruhetag.
Ja. Genau.
Der dritte Punkt, mehr lesen, freut mich natürlich als Buchhändlerkind. Der vierte Punkt, eine Wertedebatte, was macht uns aus? Der fünfte Punkt, dieses Dienstjahr, dieses Gesellschaftsjahr, dass wir sagen, alle jungen Menschen nach der Thema, Schulzeit ein Jahr in die Mitte der Gesellschaft werfen, in Anführungsstrichen, positiv, so viele Optionen, wie es nur eben geht, gerne auch Ausland, nicht nur Bundeswehr, Feuerwehr, Blaulichtorganisationen, sozialen Bereich. Also ich glaube,
Zusammenhalt auch wiederherzustellen.
Exakt. Wäre das was, wo Sie beide glauben, das wäre der fünfte Punkt?
Ich erlebe ja heute noch Situationen, dass mir Menschen erzählen, dass sie früher eben nicht im Wehrdienst waren, sondern zum Beispiel eben bei der Caritas und Zivi einfach waren. Und die sind dann ja auch gern da mal hängen geblieben, weil die das nämlich.
Und ich kenne niemanden, der heute sagt, es war eine blöde Zeit.
Ja,
man hatte erst keinen Bock drauf und hinterher hat man gesagt, gut, dass ich es gemacht habe.
Aber dadurch, dass es ja auch alle machen mussten, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mann, Frau, einfach alle müssen das in diesem Zeitpunkt einmal vielleicht tun. Und ob es jetzt 12 Monate
gut,
oder 9 Monate wären.
Die Männer.
Man,
aber heute müsste man es dann genau.
Ja, natürlich. Ja, das macht ja Sinn. Ich meine, sonst würden wir in dem Geist, den wir losgetreten haben, dass wir alle eins sind in Form von wir stehen zueinander, nebeneinander, miteinander, das wäre ja dann auch irgendwie komisch.
Aber stark, dann haben wir jetzt einen 5-Punkte-Plan erarbeitet, wie wir nicht mehr moralisieren in Debatten, sondern faktenbasiert eine Debattengesellschaft werden.
Stimmt, aber bei Punkt 5 muss ich mich so ein ganz bisschen ausklinken.
Ja, gerne.
Weil ich bin Team Freiheit. Ich bin immer pro Freiheit und immer habe ich ein großes Problem.
Aber da geht es zu weit.
Pflicht. Ich habe ein großes Problem mit Pflicht. Ich finde, der Staat sollte so
aber
wenig
eine Altersbegrenzung.
Präsent. Ja, das, da bin ich dafür. Da okay, bin ich ganz radikal.
Ja, nein, aber die Ende Schulpflicht ist ja auch was Ähnliches.
Damit habe ich auch ein Problem
mit der Schulpflicht. Ja, gut, aber sagen wir mal, ich verstehe das
Bildungspflicht,
total.
Bildungspflicht, also, aber keine Schulpflicht.
Ich
aber
bin, das ist ein anderes Thema. Bin da ganz ähnlich. Muss ich sofort sagen, wenn mir jemand was vorschreibt, dann ist es das erste Mal, dass ich grundsätzlich mal
aber
dagegen bin.
Aber Sie haben doch
bin.
Beide gerade jetzt gesagt, aber das ist gut für den Dienst.
Ja. Aber ja, ich finde das gut.
Ich finde es auch nicht schlecht. Ich finde,
muss man nochmal drüber debattieren.
Punkte. Ich finde, dass der eine Punkt wäre, dass es gut ist, weil es für Gesellschaft, für Zusammenhang, zum Zusammenhalt sorgt, dass man vielleicht auch stolz ist auf seine Gesellschaft und sein Land und sich auch einfach einbringt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man vielleicht mal ein bisschen weniger über sich selber und seine möglichen Probleme und Sozial-Media-Follower nachdenkt, sondern was einfach tut, was sinnvoll ist für die Gesellschaft, gibt, zum Beispiel im Altersheim auch aushilft, älteren Generationen gibt. Ich sehe auch in Israel, ist das ja auch für viel Zusammenhalt sorgt. Auf der anderen Seite finde ich es in der Tat problematisch, wenn man jungen Menschen sozusagen vorschreibt, was sie mit einer dann doch nicht so geringen Zeit ihres Lebens machen sollten. Also Stichwort Pflicht. Das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man sehr lange diskutieren. Gut. Vielleicht können wir einfach Punkt 5 in Klammern setzen.
In Klammern setzen.
Ja, ich bin da schon auch dabei. Ich kann das wahnsinnig gut spüren, was Sie sagen. Total. Und das klingt ja auch so einfach, wenn man an einem Tisch sitzt und darüber diskutiert. Wir sind ja meilenweit davon entfernt, dass man das überhaupt operativ umsetzen könnte und was da dann noch alles kommt. Aber grundsätzlich der Gedanke, dass man etwas gesellschaftlich zurückgibt, ist einfach ganz
Recht
gut.
Hat in einem Staat,
genau.
Auch.
Also
nicht immer nur sich fragen, was kann heute die Menschen für mich tun? Will ich heute als dies oder jenes definiert werden? Wurde ich gerade beleidigt, weil jemand das nicht gesehen hat? Ich wurde nicht gesehen und brauche Hilfe und brauche Unterstützung und sowieso Subventionen und alles immer. Sondern vielleicht auch mal, was kann ich jetzt eigentlich tun, um diese Gesellschaft weiterzubringen? Ich glaube, das würde wahnsinnig
das
viel bringen.
Das ist ein tolles Plädoyer eigentlich für das Gesellschaftsjahr.
Ja,
aber darüber
auch
reden wir noch, dann trennen wir uns nochmal. Trotzdem vielen, vielen Dank. Wir gehen jetzt in die Schlussrunde. Und zum Schluss wird ja immer hier ganz kurz gekickert. Und dann gibt es die...
Oh je,
weltbekannte Frage, was würden Sie als erstes machen, wenn Sie Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wären? Aber vorab die Frage, kickern, ist das noch etwas? Geht man noch in die Kneipe heutzutage als junger Mensch?
Natürlich.
Ja?
Ich kann nicht kickern, also das werde ich ja dann gleich hier auch zur Schau stellen dürfen. Aber,
wird da was anderes gemacht, wenn man mal abends unterwegs ist? Was gibt es noch? Darten, Billard spielen
ja,
oder ist das alles?
Nee, ja, Billard würde ich jetzt, also persönlich ist nicht so, aber Dart wird viel gespielt, aber gekickert wird schon viel. Meine Brüder kickern viel, ich bin nicht so...
Es gab so Epochen, früher mal Billard, danach Dart, aber natürlich ganz klar, der Kicker ist ja akkult. Also da freue ich mich.
Dann machen wir das jetzt mal. Wir spielen bis zwei.
Und das nächste Mal spielen wir Schafkopf.
Sehr gut.
Ja.
Ich kann zumindest Kart. Das geht schon mal in die Richtung.
Das ist dann quasi fast dasselbe. Können Sie Schafkopf?
Nee, auch nicht.
Nein, dann bringen wir es bei. Das haben schon andere gelernt.
Wir fangen mit Kickern an. Frau Schupelius kommt hier rum.
Ich komme hier
rum. Vielen Dank. Herr Herrmann, Sie gehen da vorne auf den Platz. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier zurück. So, das sind die klasse Kollegen, die uns jetzt helfen hier. Das ist Marcel und Tim. Sehr gut. Wir spielen bis zwei.
Ja.
Und die Frage muss beantwortet werden.
Während des Kickerns?
Ja klar, das ist ja gerade der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache. Man wird es, ja, das geht, ein bisschen rüber, das klappt.
Müssen wir dann jetzt aber auch debattieren, konträre Meinungen haben, weil wir sind ja gegeneinander.
So.
Ja.
Jetzt ist es aber wirklich ganz einfach. Wir fangen an mit Herrn.
Einfach
los.
Und dann muss ich hier drehen.
Und dann musst du da drehen.
Genau, ja. sehr gut.
Soll ich den Ball reinwerfen?
Nein, ich krieg das.
Okay. Hermann, was würden Sie als erstes machen, wenn Sie
Bürokratie weg.
Bürokratie weg. Ich, was denn konkret?
Also, jetzt, 1-0. Toll, jetzt habe ich gleich mal 1
gefangen. Wir spielen bis 2. Weiter? Wir spielen bis 2. Was konkret?
Konkret möchte ich zum Beispiel, was Arbeitszeiten und Co. angeht, mit meinem Mitarbeiter selber besprechen, weil es einfach darum
das
geht,
soll ja die Wochenarbeitszeit
keine Bevormundung.
Jetzt geben. Das wollen wir machen. Also dann brauchen Sie schon mal kein Bundeskanzler werden, weil wir das jetzt bald machen. Frau Schupelius?
Hat gewonnen.
Hat verloren.
Ach nee, hier.
Doch, ich habe
Ende.
2-1, noch ganz kurz. Was würden Sie machen, wenn Sie Bundeskanzlerin wären?
Oh, ich würde so wahnsinnig viel machen, da würde der Tag
eigentlich
gar nicht reichen.
Eine wichtige Sache.
Ich spiele einfach allein weiter.
Wissen Sie, ich sag Ihnen was.
Ja.
Ich würde mit Grüße an meinen Dackel die Hundesteuer abschaffen.
Sehr gut.
Das würde ich als erstes tun.
Sie haben
Grüße gehen raus an meinen Dackel.
Sehr gut. Ist das der erste Dackel, der erzogen ist in Deutschland?
Ja.
Sehr gut.
Ein sehr gut erzogener Dackel.
Das gibt's aber nicht.
Doch.
Also wir geben ab mit dem Dackel zusammen mit einem Koch und einer Geigerin. Es war eine tolle Runde. Ich fand es wirklich gut. Ich weiß, viele sagen dann immer, du sagst das immer, aber diesmal war es wirklich so. Also, alles Gute.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis bald.
Das war Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.